Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Investments und Exits. Mein Name ist Jan Thomas und ja, ihr wisst, jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, aus Österreich und aus der Schweiz und wir sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Und heute sind es mal wieder Niklas Rahberg von Capnemic und Philipp Klitzing von Peak und die beiden haben ja viel Spaß miteinander gehabt und mir auch viel Spaß bereitet, muss ich sagen, denn ja, und so ist das hier seit neuestem. Philipp hat ein Investment von Peak mitgebracht und dadurch kommt dem jeweils anderen Gesprächspartner hier die würdevolle Aufgabe zu, dieses Investment ein bisschen zu challengen, auch wenn man es wahrscheinlich eigentlich richtig feiert, aber dann zumindest nochmal den Finger in die Wunde zu legen und zu gucken, findet man vielleicht doch das ein oder andere Haar in der Suppe. Auf jeden Fall war das die Aufgabe von Niklas. Sie haben aber auch ein zweites Investment besprochen. Das war auch richtig cool. Deswegen, ja, ein tolles Gespräch jetzt, wie gesagt, mit Niklas Rahberg von Capnemic und Philipp Klitzing von Peak. Viel Spaß dabei.
Heute zu Gast
Philipp Klitzing. Ich bin Partner bei Peak. Peak ist ein Early-Stage-Venture-Capital-Fonds mit Sitz in Berlin, Amsterdam und Stockholm und wir investieren im deutschsprachigen Bereich wie in den Nordics und Benelux in Pre-Seed bis Series A Firmen industrieübergreifend im Bereich SaaS, Enterprise Software und Marketplace und unsere Tickets starten bei 500.000 bis zu 4 Millionen Euro. Unsere Investoren sind Unternehmerinnen und Unternehmer, die selber da standen, wo unsere Portfoliogründerinnen und Gründer sich heute befinden. Und wir sind selber im Team Ex-Gründer. Also verstehen wir, welche Highs und Lows es geben kann, wenn man etwas aufbaut. Wir helfen sozusagen, Hürden zu antizipieren, auf die Gründer immer wieder stoßen.
Und? Niklas Rahberg, ich bin Teil von Capnemic. Capnemic ist ein Frühphaseninvestor mit Fokus auf softwarebasierte Startups. Uns gibt es bereits seit 10 Jahren und wir investieren aktuell aus der dritten Fondsgeneration. Unsere initialen Tickets liegen zwischen 500.000 bis 5 Millionen Euro und damit gehen wir gerne in den Lead. Und wir sind auf der Suche nach Partnerschaften mit ambitionierten Teams, die große Unternehmen aus der Dachregion herausbauen wollen.
Investments und Exits.
Niklas, Philipp, hallo.
Hallo Jan, schön wieder hier zu sein.
Grüß dich Jan.
Freut mich sehr, sehr, sehr cool. Ja, Philipp heute nicht im Urlaub. Ne? Ich habe ja beim letzten Mal habe ich ja noch lobend erwähnt, dass du wirklich aus dem Urlaub heraus aktiv geworden bist. Also dafür nochmal vielen Dank. Dafür zur Belohnung sprechen wir heute auch über den Deal von euch. Ne?
Kein Problem.
Auch das noch.
Auch das noch, genau. Cool, aber ich würde sagen, wir steigen ein, nicht mit dem Deal von euch. Wir haben einen anderen Deal, den, glaube ich, Niklas uns vorstellt. Ne? Und dann gehen wir mal tief rein, warum das gerade heute eine gute Idee ist, sowas zu machen. Oder vielleicht auch nicht. Ne? Mal gucken.
Sehr gerne. Genau, also Philipp und ich haben wieder zwei Themen mitgebracht. Für das erste Thema begeben wir uns nach Berlin, denn da hat die Quantistry, eine Ausgründung aus der FU Berlin, die Tage eine 3 Millionen Finanzierungsrunde bekannt gegeben, die wir gerne analysieren wollen. Und zwar, was machen die? Das Team von Quantistry rund um Marcel Quennet und Vincent Poole tritt an, um die Quantenchemie zu industrialisieren. Ganz vereinfacht gesagt, betreiben sie ein digitales Chemielabor, um damit chemische Simulationen zu optimieren. Ja, konkret die Entwicklungsprozesse, die neuen Produkten zugrunde liegen im R&D-Bereich, zum einen günstiger und schneller zu machen, um eine bessere Time-to-Market zu haben und zum anderen solche Prozesse und Applikationen auch einer breiteren Nutzergruppe zugänglich zu machen. Anwendungsfelder für die Lösung können unter anderem sein Entwicklung von neuen Batterien, Polymeren, also Kunststoffen oder auch Schmiermitteln.
Die Seite sieht hochtechnisch aus, finde ich. Ich habe mir die angeguckt. Also da muss man schon Wissenschaftler sein, um zu verstehen, worum es da geht, glaube ich. Ne?
Ja. Ja, ich habe versucht, mich mit so einer Explosionsfolie von Elektronikartikeln mich dem Ganzen anzunähern, weil das Spannende ist ja, um die Eigenschaften einzelner Materialien oder Substanzen zu verstehen, musst du wirklich ganz, ganz tief da rein eintauchen, nämlich auf die atomare oder molekulare Ebene. Das heißt, wir bewegen uns hier im Kleinstbereich und bei der Simulation geht es ja auch darum zu verstehen, wie verhält sich ein Wirkstoff oder ein Material, wenn man es mit einem anderen vermischt, was sind dann die Ausprägungen? Und genau, das sind sehr, sehr komplexe, träge Prozesse dieser Tage, die das Unternehmen eben optimieren möchte. Wir haben gerade gesagt, wir befinden uns da auf der Quantenebene. Das heißt, es gilt auch wirklich große Datenmengen zu prozessieren. Deswegen das ganze Thema Computational Platform, also eine Plattform für die Berechnungen hier zur Verfügung stellen, stark im Fokus der Finanzierungsrunde steht.
Und AI wird natürlich auch mehrfach genannt auf der Seite, habe ich gesehen. Ne? Das geht auch wahrscheinlich gar nicht anders bei so einem Thema, ne? Und genau, in der heutigen Zeit. Ja.
Sonst kommst du ja bei keinem VC in die zweite Runde.
Ja, aber apropos heutige Zeit, ne, vielleicht mal ganz kurz. Wir hatten im Vorgespräch ganz kurz drüber gesprochen. Es ist vielleicht mal ganz interessant zu beleuchten, warum jetzt ein richtiger Zeitpunkt dafür sein könnte, weil es solche Themen schon mal gab, ne?
Ja, also ich meine, wie du jetzt mittlerweile weißt, ich bin so ein Riesenfan von solchen vertikalen Nischenlösungen. Und dieses Thema ist auf den ersten Blick relativ unsexy oder nicht gerade overhyped. Aber wenn man sich so ein bisschen das Problem anschaut und der Niklas hat ja schon so ein bisschen darauf angedeutet, es gibt halt sehr hohe Investitionen aktuell für diese spezialisierten Software. Und die Ressourcen in der Recherche sind auch, sagen wir mal, limitiert zu einem gewissen Punkt. Und die Digitalisierung von dieser Forschung und Entwicklung ist, wie du sagst, ein nicht allzu junger Trend weltweit. Denn dieser Trial-and-Error-Prozess im Labor ist seit Jahren einer der wenigen verbleibenden analogen Prozesse, also fast ein manueller Prozess mit ziemlich hoher technischer Reibung. Und wie du es richtig gesagt hast, es gab witzigerweise eine Firma damals in den Niederlanden namens RayoCube, das leider 2023 schließen musste. Und sie hatten auch damals eine cloud-basierte Simulationsplattform für Complex Fluids, also tatsächlich Chemieforschung. Sehr technisch begabt. Die Softwarelösung hatte auch Early Adopters, aber die Skalierung im Endeffekt auf große Unternehmen war über die letzten Jahre eine ziemlich große Herausforderung. Und die Entscheidungsprozesse sind da nicht einfach. Und deshalb finde ich es sehr interessant, dass Quantistry nochmal in diese gleiche Richtung geht. Ich glaube, timingmäßig haben wir mit dieser Quantum-Technologie tatsächlich eine andere Situation wie vor 5 Jahren. Und das kann tatsächlich einen Sprung nach vorne bedeuten. Aber Sales wird hier sehr, sehr wichtig sein. Vielleicht können wir später nochmal über Sales reden.
Und ich glaube, ergänzend noch zu dem, was Philipp schon angedeutet hat oder auch Jan, du mit deiner Frage, die Anwendungsfälle, die ich eben skizziert habe, das sind absolute Zukunftsmärkte. Ja, und es gibt eben diese sogenannten PFAS-Verbot oder Ewigkeitschemikalien, die ja leider in Eisbären, in Fischen oder auch in der Arktis gefunden werden, weswegen die Industrie zunehmend unter Druck steht, umweltfreundlichere Alternativen zu heutigen Materialien zu finden. Das heißt, du hast kundenseitig einen enormen Druck, dich mit neuen Lösungen auseinanderzusetzen beziehungsweise neue Lösungen zu finden, um bestehende Prozesse oder Materialien zu optimieren, um hier auch richtliniengerecht zu werden. Ich glaube, deswegen ist eigentlich das Timing für das Unternehmen dieser Tage extrem vorteilhaft. Die Frage ist, was können Sie daraus machen?
Ich finde es ganz spannend. Ich hatte gerade eine Aufnahme dieser Tage mit Hendrik Brandes von Early Bird und Daniel Will von Mountain Alliance hier im Rahmen von Investments and Access. Da sind wir durch den ganzen Deep Tech Bereich gegangen und da habe ich irgendwann zum Schluss gefragt, was ist denn eigentlich der Bereich, in dem man momentan nicht investieren würde im Deep Tech Bereich? Haben beide länger überlegt, da hat Hendrik immer gesagt, in Materialien. Ja. Und jetzt habe ich mich gerade gefragt, ob das hier aber zutrifft oder ob das hier nicht eigentlich eher die Schaufelverkäufer sind für Materialien.
Ja, absolut. Also ich meine, wieder auf dieses Beispiel zurückzukehren von RayoCube. Vor 4 Jahren im Fundraising hieß es, RayoCube löst einen industriellen Bedarf und die Investoren waren auch sehr industrielastig. Hier sieht man mit Ananda Impact Ventures, dass es nicht nur um industriellen Bedarf geht, sondern diesen industriellen Bedarf und Klimawandel. Ja, das heißt, dass die jetzt Ananda Impact Ventures dabei haben, ist, glaube ich, ein gutes Beispiel für diesen strategischen Weg, den das Unternehmen eingeschlagen hat, meines Erachtens.
Ich denke, also ne, als Gegenthese zu dem, was du aus dem anderen Podcast zitiert hast, Jan, ich glaube, es kann momentan ein sehr, sehr guter Zeitpunkt sein, sich mit dem ganzen Bereich Materialwissenschaften auseinanderzusetzen, weil eben ein gewisser Druck entsteht, neue Standards sozusagen zu etablieren und auch erstmal zu finden. Die Frage ist vielleicht neben den ganzen technologischen Gegebenheiten, die es da draußen schon gibt, inwieweit ist das Team dann auch in der Lage, mit so einer Finanzierungsrunde die richtigen Anwendungsfelder für so eine überlegene Technologie, wenn sie denn eine haben, zu finden und dann im Zuge von 18 bis 24 Monaten genügend Validierung aufzubauen, um attraktiv für eine weitere Finanzierung zu werden. Also ich glaube, du hast häufig ja auch sehr technische Teams in diesem Bereich, die da unterwegs sind. Wichtig ist, dass sie einen gewissen PMF-Mensch, also jemanden dabei haben, der ihnen hilft, den Product-Market-Fit und die Anwendungsfelder zu finden, in denen die Technologie wirklich zünden kann. Das ist essentiell meines Erachtens.
Ich finde es ja super, dass es unterschiedliche Thesen bei unterschiedlichen VCs gibt. Ne? Und ich meine, dafür geht es ja uns hier, dass man eben auch weiß, wenn man Materialhersteller ist, dass man sich eher mit Niklas mal kurz schließen sollte. Vielleicht also mit Hendrik. Aber vielleicht nochmal ganz kurz das Thema Skalierung als Herausforderung, hast du ja vorhin gesagt, Philipp. Ist das jetzt hier das Gleiche? Also du hast ja Sales auch gerade genannt als wichtiges Thema. Ist das das, was die jetzt lösen müssen? Oder gibt es große andere Unterschiede, woran dann vielleicht, weil ich finde ja 2023 ist jetzt noch nicht so lange her. Ne?
Also ja, absolut. absolut. Also ich glaube, Contestry ist schon ein Schritt weiter. Die haben auch mehr Kunden und größere Kunden mit größeren Logos. Also ich glaube, der ideale Kunde ist auch ein anderer. Da, glaube ich, ist tatsächlich Contestry ein Schritt weiter. Aber die große Frage ist natürlich für ein VC, wie skalierst du von, sagen wir mal, 10 Kunden auf 200 Kunden? Ja? Oder wie kommst du von, sagen wir mal, 500.000 Umsatz auf 10 Millionen Umsatz in den nächsten Jahren? Das ist halt die große Frage.
Und ich glaube, ergänzend noch zur Skalierbarkeit ist ja das eine, wie schnell bist du in der Lage, neue Kunden zu akquirieren und für dich zu gewinnen. Auf der anderen Seite, wie sieht's denn auf der technologischen Seite aus? Wie ist da eine Skalierbarkeit gegeben oder eben auch noch nicht? Ja, also ich habe die Pressemitteilung und in meiner Recherche viel verstanden, dass es darum geht, hier wirklich diese Computational Plattform zur Verfügung zu stellen. Weniger, wir haben ein Inventar aus allen Materialien und ihr bekommt bei uns auf Molekülebene sozusagen die Inhaltsstoffe von allem, sondern sie sagen, sie haben eine cloud-basierte KI oder ML befähigte Plattform, die auch mit Quantencomputern irgendwann mal zusammenarbeiten kann oder damit kompatibel ist. Das Unternehmen ist nach meinem Verständnis aber nicht schneller als andere Unternehmer draußen in der Lage, die Quantentechnologie für sich zu nutzen. Da sind sie ja angewiesen auf die Weiterentwicklung der Technologie. Und dadurch, dass du extreme Datenmengen hier wirklich zu prozessieren hast, ist auch da die Frage, wie skalierbar ist das im heutigen Infrastruktur-Setup überhaupt? Oder wie gut ist das machbar oder auch nicht?
Und vielleicht ergänzend dazu, bei Quantencomputing kriegt man eigentlich relativ oft für jeden Befürworter auch einen Kritiker. Ja? Mhm. Und aktuell wird Quantencomputing oft, also nicht oft, aber manchmal immer noch als Wissenschaftsprojekt bezeichnet. Ich glaube, wir sind kurz vor dem Durchbruch tatsächlich im nächsten Jahrzehnt. Aber Niklas hat komplett recht, inwiefern können sie das jetzt leveragen? Weil sie brauchen diese Technologie meiner Meinung nach.
Und ein Jahrzehnt ist ja für ein Startup schon sehr weit, ne? Also da kann Zeit noch vergehen, bis die dann wirklich soweit sind, ne?
Ja, absolut. Aber ich meine, aktuell hast du schon Namen wie Amazon, IBM, Intel, Google, Microsoft, Nvidia und so weiter. Die investieren ja schon Unmengen an Geld. Du hast auch die US-Regierung, die eine nationale Quanteninitiative ins Leben gerufen hast. Also es geht schon in die richtige Richtung. Aber Contestry muss sich da, glaube ich, auch nochmal weiterentwickeln. Weil soweit ich das verstanden habe durch meine Recherchen, sind die noch nicht ganz auf dieser Quantentechnologie.
Nee, und dass Quantencomputing kommt, das ist, glaube ich, auch klar. Mir ging es eher um den Punkt, so ein Startup muss ja dann trotzdem so in, ich weiß nicht, anderthalb, zwei Jahreszyklen denken und dann irgendwie auch liefern. Und wenn dann die Technologie nicht greifbar oder nicht bezahlbar ist oder sowas, das dachte ich eigentlich eher, das kann schon zum Problem führen, ne?
Absolut.
Ja. Ich glaube, genau in diesen anderthalb bis zwei Jahren werden jetzt viel ihrer beanspruchten Stärke ausspielen in Richtung No-Code. Also du kannst damit relativ schnell einen ersten Wert generieren, wenn du das nutzt, vielleicht auch, wenn du kein Techniker bist. Das Ganze ist mit einer schönen Interface auch versehen, aber diese eigentliche Computational Power der Berechnungsplattform wird sich sicherlich erst in einem mittelfristigen Zeitfenster ausspielen lassen.
Mein Eindruck war, weil du sagst No-Code, mein Eindruck war, also es steht da Drag-and-Drop und so weiter, aber man muss sich trotzdem, es ist ein Enterprise-Sales-Prozess. Man kann jetzt nicht einfach eine Trial-Version probieren, oder? Habe ich das falsch gesehen?
Nee, das ist auch mein Verständnis und ich fand es auch interessant. Ich habe versucht zu verstehen, wer arbeitet denn mit der Software? Nach meinem Verständnis sind das eben viele Experten, die vielleicht auch nicht den höchsten Anspruch an eine schöne UI haben. Jan, du hast dich ja mal in einem anderen Podcast auch mit dem Peter von Creandum, glaube ich, detaillierter mit dem ganzen Labormarkt befasst.
Ja, genau.
Also ich würde sagen, das ist schon sehr ähnlich von der Zielgruppe hier.
Ich hatte auch, also das ist ja Chemovator auch unter anderem jetzt mit eingestiegen oder also von BASF, ne? Und ich hatte neulich mal so eine Stunde lang mit dem Markus Bolt, dem Managing Director von denen, gesprochen. Und ich meine, die suchen natürlich gezielt nach Lösungen, die sie auch nach, also intern dann irgendwie, die da sind stiftlich. Ich glaube, das ist ein sehr guter strategischer Partner für die, ne?
Absolut. Also ich denke, für eine BASF, die dahinter steht, ist das Thema höchst relevant. Inwieweit das noch in der Exploration ist, während es schon kurz vor einer Massenadaption steht, müssten wir ihn vielleicht nochmal fragen.
Mhm. Okay, aber dann würde ich sagen, ihr habt ja zwei Themen mitgebracht, dass wir hier die Schwerpunkte auch richtig setzen. Philipp, das zweite ist ja deins, dann würde ich fast sagen, das stellst du auch vor. Und dann hat Niklas die große Ehre, das zu challengen, würde ich sagen. Ne?
Sehr gerne, sehr gerne. Ja, und es ist ja komplett was anderes. Mhm. Auf der anderen Seite hast du Chemie und jetzt hast du eher E-Commerce. Genau, also FrontNow, auch aus Berlin, hat gerade 3,8 Millionen Euro geraced. Wir haben, wie du es gerade gesagt hast, mit Peak die Runde geführt. Zudem kamen noch Pro-Founders aus London und Identity Ventures mit, was eigentlich FrontNow macht. Sie bauen KI-Lösungen für den E-Commerce, also für große Retailers, nicht so kleine Shopify-Shops, die manchmal eine Online-Website haben, wie einen physikalischen Laden betreiben. Kunden aktuell sind zum Beispiel Baumärkte oder große Drogerien, also im Endeffekt Kunden mit einem sehr großen Produktsortiment. und einem Umsatz im 2- bis 3-stelligen Millionenbereich. Und die Vision von FrontNow ist eigentlich ganz interessant. Die wollen das personalisierte Einkaufserlebnis von den physischen Geschäften auf Online-Shops auszuweiten. Und das nennt man eigentlich Conversational Commerce. Ja, also als Kunde sagst du, hey, das ist mein Wunsch. Und anstatt eine ganz normale Suchleiste zu benutzen, kannst du deinen Wunsch in so einem Chatbot reinschreiben. Das heißt, du hast erstens einen virtuellen Einkaufshelfer, der sich ganz einfach in deinen Online-Shop integrieren lässt und der berät dich dann mit den relevanten Informationen zu den Produkten, die du brauchst, was eigentlich ganz cool ist, also sehr personalisiert. Und das Wichtige ist, das Interessante dahinter ist, dass die Conversion Rate der Nutzerinnen und Nutzer dadurch erhöht wird für diese Online-Shops, da sie eigentlich sehr schnell die richtigen Produkte finden, ohne lange suchen zu müssen. Und das ist halt eine sehr extrem wichtige Pre-Sales-KPI für solche Kunden. Und zudem kann dieser Einkaufshelfer, dieser Advisor, zusätzliche Produkte vorschlagen, was dich natürlich was dir natürlich als Unternehmen Cross-Selling ermöglicht und dadurch den Warenkorb natürlich auch erhöht. Also es ist ein sehr, sehr greifbarer Return on Investment und das fanden wir halt sehr, sehr spannend.
Niklas.
Also zunächst, wir haben einen gemeinsamen Nenner. Die KI ist in beiden Themen drin.
Ja, stimmt.
Ich finde vielleicht hinten angefangen auch Nutzenversprechen vom Unternehmen super relevant. Philipp hat es gesagt, es zahlt auf sehr wichtige KPIs ein, ob es die Conversion-Optimierung ist, Steigerung des Warenkorbs. Das heißt, du bist in der Lage als Unternehmen hier sehr schnell auch ein ROI bei deinem Kunden aufzeigen zu können. Und ich glaube, das ist speziell dieser Tage relevant für viele Online-Händler oder Händler, die auch online vertreiben, weil man hat es an der Pressemitteilung von der DHL diese Tage gesehen, die haben rund 15% Umsatzeinbruch gegenüber 2022 vermeldet und 30% Gewinneinbruch. Das heißt, diese ganzen Online-Händler, die ja von dem Corona-Pandemie und den Lockdowns extrem profitiert haben, sind jetzt auf einem gesättigteren Markt gestoßen oder in einem gesättigteren Markt unterwegs und müssen entsprechend nach Lösungen suchen, um ihren Vertrieb und Profite zu steigern. Hier kommt das sehr, sehr zeitgemäß für mich rüber. Die Frage, die ich hätte, jetzt auch an Philipp, da haben wir den Vorteil, dass er dabei ist. Also für mich als Laien auf dem Gebiet wirkt es so, als dass in dem Markt doch schon einiges los ist. Ich nenne jetzt mal eine Dynamic Yield zum Beispiel, die ja auch für 300 Millionen Euro an McDonald's damals veräußert wurde, interessanterweise, und dann von McDonald's an, ich glaube, Mastercard weiterverkauft wurde. Finde ich nochmal spannend zu erfahren, was jetzt FrontNow mit seiner künstlichen Intelligenz-basierten Lösung wirklich nochmal Neues schaffen kann, was ihnen auch hilft, so ein starkes Momentum aufzubauen, um die Runde jetzt zu closen, was ja beachtlich ist.
Das ist eine exzellente Frage, Niklas. Und die Frage haben wir uns natürlich auch gestellt, als wir das Investment getätigt haben. Und der Wettbewerb ist in der Tat groß, wird meines Erachtens auch in den nächsten Jahren noch größer, das ist klar. Die Modelle, die FrontNow benutzt, sind OpenAI-Modelle, Meta, Google. Also du kannst von einem Modell zum anderen rüberspringen, sobald die Performance irgendwie sich ändert. Also du bist nicht auf einem Modell sozusagen angewiesen. Es kommt meines Erachtens in dieser Branche auf die Ausführung, auf die Execution. Und dieser First-Mover-Vorteil, den FrontNow hat, ist schon sehr stark. Sie haben auch eine gewisse technologische Differenzierung. Ich glaube, mit Generative AI kannst du heutzutage alles oder du kannst halt alle Modelle irgendwie gut verpacken und es dann verkaufen. Das ist halt richtig. Ich glaube, der Schlüssel ist, dass du halt der Erste bist und die kundenspezifischen Daten in deinem Modell nutzt, um dein Modell zu trainieren. Und das ist halt der Weg, um genaue Ergebnisse meines Erachtens zu erzielen. Im Fall von FrontNow zum Beispiel haben die halt diesen Einkaufsassistenten, aber sie haben auch eine zweite Lösung, die heißt Enhance. Und mit dieser Lösung verbessern sie die Produktbeschreibungen in deinem Online-Shop, indem sie eigentlich deine Produktdaten anreichern und Kontext hinzufügen. Heutzutage macht man das relativ manuell. Und mit deren KI kannst du das halt viel, viel schneller machen. Das heißt, die Kunden profitieren im Endeffekt von einem Inhalt, der SEO optimiert ist, die dann dein Ranking verbessern und so den Traffic auf deinem Online-Shop verbessern. Und das im Endeffekt lässt deine Marge dadurch halt auch wachsen. Ja? Und ich glaube, es ist ein sehr, sehr guter Punkt mit dem Wettbewerb. Aber wenn dein Modell zum Beispiel im Falle eines Baumarktes nicht alle verschiedenen Arten und technischen Unterscheidungen von Schleifpapier zum Beispiel oder verschiedenen Bohrmaschinen bis auf der kleinsten SKU-Ebene kennt, ist meines Erachtens deine Genauigkeit für den Endnutzer nicht die beste. Ja? Und das heißt, nur ChatGPT zu benutzen, um zu wissen, welchen Hammer du brauchst, geht nur zu einem gewissen Punkt.
Und Philipp, du hast ja vorhin das Thema Sales angesprochen bei Quantistry. Wie ist das jetzt hier? Also ich frage mich immer, so ein, sagen wir mal, relativ junges Startup, und wir reden ja hier über eine sehr, sagen wir mal, du hast gesagt, mehrere, zum Teil über 100 Millionen Euro Umsatz große Unternehmen. Die tun sich doch wahrscheinlich mit jungen Startups relativ schwer, ne? Weil ich finde das mit dem ROI, das ist eine total plausible und finde ich auch, kann man sofort nachvollziehen, dass das ein guter Sales Pitch ist. Aber wie ist das so mit dem Alter von Startups?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Man tut sich, glaube ich, in jeglicher Industrie schwer, wenn man in der Enterprise-Kunden spricht und man nicht unbedingt die, sozusagen jetzt auf Englisch gesagt, Street-Credibility hat. Ja, hier haben wir halt sehr schnell gesehen, dass in nur 12 Monaten das Team von 0 auf mehr als 1,3 Millionen ARA gekommen ist. Und die Kunden, die sie haben, zahlen bis zu 12.000 Euro im Monat. Ja, das ist halt irre viel Geld. Aber dadurch, dass der Return on Investment greifbar ist und sehr schnell, kannst du anhand von existierenden Kunden sehr, sehr schnell innerhalb von Wochen den nächsten Kunden überreden, mhm, indem du sagst, hey, der Niklas mit seiner Firma, der verdient zusätzlichen Umsatz von 12.000 Euro binnen von ein paar Tagen. Das heißt, er hat in 3 Tagen unsere Lösung schon zurückgezahlt. Und wie Niklas schon es am Anfang gesagt hat, diese ganzen Online-Shops, die haben riesen Druck gerade. Und wenn du mit schönen Zahlen ankommst, dann kannst du relativ schnell den großen Kunden schon überreden. Und deshalb wachsen die auch so schnell.
Sind die dann am Ende zu billig?
Das ist eine exzellente Frage. Ich glaube, sie sind tatsächlich, es könnte schon sein, dass sie tatsächlich zu billig sind, ja. Aber du musst ja irgendwie auch halt anfangen, ne?
Nee, ist ja auch eher so spaßeshalber gemeint, ne? Also natürlich freut man sich als Startup auch, wenn's so richtig losgeht, ne? Aber so, ich meine, du kannst wahrscheinlich über Add-ons oder irgendwie Upgrades oder sowas irgendwie auch noch lösen
hinterher. Ja, genau, ja, genau. Also dieses Enhanced-Produkt, das im Endeffekt deinen Produktkatalog anreichert, das kostet dann natürlich nochmal zusätzlich, ne? Aber was ich damit meine, ist halt, sobald der Return on Investment greifbar ist, werden es relativ viele Unternehmen auch zumindest testen, in den ersten 2, 3 Wochen oder Monaten. Und dann kommt es auch sehr schnell zu einer finalen Entscheidung.
Aber ich glaube, Pricing ist ein super schwieriges Thema, ne?
Ja, Pricing ist generell ein Riesenthema. Ich meine, jeder versucht irgendwie zu verhandeln. Und ich meinte ja auch, dass die Kunden bis zu 12.000 Euro im Monat zahlen. Es gibt auch kleinere Kunden. Das Interessante ist, dass du jetzt auch Kunden hast, die FrontNow benutzen, die nicht aus dem E-Commerce-Space kommen. Und unter anderem eine bekannte staatliche Institution. Ich kann den Namen leider nicht geben. Aber sogar sie haben das Budget für sowas. Und das ist auch eine interessante neue Vertical, die wir jetzt irgendwie auch mitbekommen haben, ja.
Niklas, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir das nicht zu sehr feiern hier, ne, oder?
Ja, genau, ich hätte da noch was. Schieß los. Nein, weil Philipp, du hast es angesprochen, die Datenintegration oder Implementierung, die ist ja auch häufig nicht ohne, vor allem wenn man schaut auf die Webseitenlogos, wer die Kunden sind, jetzt eine Edeka oder Jet-Tankstellen, was ja schon auch die größeren durchaus sind. Das heißt, du hast häufig nicht das Cloud-native Stack, wo du dich an die Standard-Schnittstellen andocken kannst. Und ich höre jetzt raus, dass die es scheinbar schaffen, auch in diesen komplexeren Welten da sehr, sehr schnell wirklich live zu kommen oder live zu gehen und einen schnellen Wert zu generieren, ohne größere Implementierungsprojekte mit sich zu bringen, ja?
Eine Sache muss man nicht vergessen, es ist auch sozusagen eine Info, die ihr nicht unbedingt habt, aber FrontNow hat sehr schnell einen großen Kunden geclosed am Anfang, der selber die SAP Commerce Cloud benutzt, ja. Und nach einigen Monaten konnte das Team von FrontNow schon SAP überzeugen. Und SAP hat ja diesen Marktplatz von Apps. Ja, also SAP, entweder sie entwickeln selber eine Lösung, oft probieren sie es, scheitert dann und dann holen sie sich quasi ein Partner-Startup und du gehst durch einen Prozess durch und dann kannst du als Startup dein Produkt über die SAP, über diesen SAP-Marktplatz verkaufen. Und FrontNow hat es in, sagen wir mal, sehr kurzer Zeit mit wenigen Kunden schon geschafft, an diesen SAP-Marktplatz ranzukommen. Und in den kommenden Monaten wird es auch offiziell, aber du kannst über die SAP, über diesen SAP-Commerce-Marktplatz, kannst du andere große SAP-Kunden ansprechen und sogar SAP kann dann FrontNow vorschlagen. Und bei diesen sehr großen Enterprise, du brauchst diese Credibility und ich glaube, wenn ein großer Kunde bei SAP mitmacht, dann wird es bei dem nächsten SAP-Kunden tatsächlich auch relativ einfach zu implementieren. Also für diese Kunden ist die Implementation relativ einfach. Und dann hast du tatsächlich auch, das habe ich auch gerade erfahren, einen Kunde, der noch auf, sagen wir mal, 20-jährige Microsoft-Software sein Business aufbaut. Und das hat anscheinend auch relativ, es hat ein bisschen länger gedauert, aber es ist auch möglich, ja.
Klingt alles super, ne? Also, weiß nicht, Niklas, ne? Also, wie gesagt, wir haben jetzt versucht, so ein bisschen das Haar in der Suppe zu suchen, aber so richtig gelingt's nicht, glaube ich, ne? Vielleicht die Marktgröße ist mir noch nicht ganz klar. Das vielleicht nochmal so als Frage.
Ja, die Marktgröße, ich meine, am Ende des Tages online Online-Shops in allein, sagen wir, 4, 5 Verticals. Das ist schon ein Milliardenbetrag.
Plus staatliche Institutionen, hast du gerade gesagt.
Ne? Ja, genau, also da ist extrem viel Kohle. Ja. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, die große Frage ist, und da werden wir natürlich mit dem Team auch arbeiten müssen, ist, inwiefern können sie sich europaweit erstmal verteilen, und natürlich ist dann Amerika the Holy Grail. Ja. Aber aktuell haben sie Kunden in Deutschland, Schweiz und reden auch schon mit Kunden aus Europa, aber wir sind noch nicht so weit. Ja. Also ich glaube, die große Frage ist, gut, von 0 auf 1,3 Millionen ARR ist richtig, richtig stark. Aber die große Frage ist, wie man jetzt in den nächsten 12 Monaten von 1 auf 4 kommt oder 1 auf 5. Ja. Und deshalb wird die Execution auf der Sales-Ebene extrem wichtig sein.
Was ich auch spannend finde in dem Kontext noch, ne, Stichwort Marktgröße, ist, inwieweit ist es fürs Unternehmen interessant, auch mal über diesen Pre-Sale-Bereich hinauszuwachsen mit seinen Kunden. Irgendwann kommt ja der Checkout-Prozess, der ist heute schon von großen anderen Anbietern irgendwo besetzt, aber wie sieht es auch danach vielleicht aus in Richtung Loyalität und Co.? Kannst du auch mit den Kunden dann nochmal wachsen über diese initiale Inspirationsphase hinaus, ne?
Ja, genau. Und laut einer Studie, witzigerweise von der Harvard Business Review vor einigen Jahren jetzt, haben Unternehmen mit sehr gutem Pre-Sales-Engagement eine gewisse Gewinnrate von 40-50% Neukunden und 80-90% wiederkehrenden Kunden. Und ihr seht da quasi, dass Pre-Sales ist da, wo das meiste Geld auf den Tisch gelegt wird oder beziehungsweise vergessen wird. Und was Conversational Commerce angeht, man hat irgendwie gesehen, dass zwischen 2021 und 2025 die Ausgaben, die weltweiten Ausgaben für solche Kanäle um die 67 Milliarden Dollar waren 2022, und das sind ungefähr 60% Wachstum seit 21. Also es ist sehr, sehr viel Geld, es liegt sehr, sehr viel Geld auf dem Tisch, um diese Pre-Sales KPIs zu verbessern. Und in diese Richtung möchte ich jetzt auch FrontNow gehen, ja.
Ich hatte im Rahmen von Conversational AI oder Commerce, Entschuldigung, hatte ich Charles, glaube ich, mal wahrgenommen irgendwann, ne? Und Superchat, glaube ich, sind so Player in dem Bereich. Absolut. Die können aber nicht in so einen Bereich reinwachsen, weil die eher sich an kleinere Shops richten, oder? Habe ich jetzt, oder ist das die falsche Differenzierung?
Nein, es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, also in die gleiche Richtung. Aber wie du es gerade gesagt hast, Charles ist eher im kleineren Bereich, also kleinere Unternehmen. Ich weiß nicht, ob so ein Mediamarkt über WhatsApp-Kanäle aufbauen kann. Da ist, glaube ich, eher dieser Chatbot, dieser Advisor tatsächlich auf der Website intelligenter.
Ja, auch vielleicht können die sogar kooperieren, ne?
Auf jeden Fall. Ich glaube, da ist sehr, sehr viel noch Potenzial. Aber wie Niklas es am Anfang auch gesagt hat, ich glaube, diese ganze Datenintegration, das wird der große, große Challenge sein und die große Differenzierung. Ja.
Cool. Also mega spannende Themen. Vielleicht zum Schluss noch. Also Niklas, bei dir darf man sich melden, wenn man neue Materialien entwickeln möchte.
Ja, im Idealfall Software gestützt. Müssen wir unsere Marke noch weiterentwickeln.
Ja. Niklas, sag gerne mal ein, zwei Sätze. Wer darf sich melden bei euch?
Philipp, mach gerne den Anfang.
Ja, gerne. Genau, Softwareunternehmen aus allen verschiedenen Bereichen, genau, zwischen Pre-Seed und Series A, also Produkt muss einigermaßen stehen, und wir helfen beim Go-to-Market und beim Sales.
Dann kann ich jetzt sagen, plus eins.
Okay, cool. Ihr habt ja auch schon gemeinsames Investment, ne? Das könnte richtig, auch ein zweites kommen.
Richtig, ja? Ein Sunicorn.
Ein Sunicorn, cool.
Sehr gerne.
Ja, na, mit den beiden, sagen wir mal, Guidance hier, Beifahrern links und rechts, kann das ja überhaupt kein Problem werden. Cool, danke euch beiden. Hat großen Spaß gemacht. Ja?
Tausend Dank.
Und dann bis zum nächsten Mal.
Mach's
danke
gut.
Danke dir, Jan. Danke,
ciao.
Philipp.
Ciao.
Ciao.
Investments und Exits.
Das war das Gespräch mit
Philipp Klitzing
und
Niklas Rahberg
in der aktuellen Folge Investments und Exits.
Wir brauchen dein Feedback. Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Startup-Szene zu werden. Wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden. Daher schreib uns gerne deine Anmerkungen, Hinweise und Kritik an info@startup-insider.com. Oder hinterlasse einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene. Wir versuchen in breiter Masse, die spannendsten Akteure der Startup-Szene zu interviewen, damit du zu deinem Thema alle wichtigen Informationen findest. Damit du nichts verpasst, abonniere uns ganz einfach kostenlos auf deiner Streaming-Plattform. We'll be right back.
Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.